Ich wollte euch etwas erzählen, was ich in den letzten paar Wochen, 6, 8 Wochen erlebt habe. In der Gemeinde Pasing habe ich eine relativ große Gruppe von jungen Teenagern. Die sind zwischen 13 und 16 Jahre alt. Und in den letzten 6, 8 Wochen haben wir uns mal getroffen zu einem Experiment, zu einem Religionsunterricht, was ich als Experiment bezeichnen würde. Ich habe bei YouTube das Markus-Evangelium gefunden, verfilmt, ja, und untermalt mit dem biblischen Text. Das heißt, der Regisseur, der Skriptleiter, der Drehbuchautor, die haben sich keine zusätzlichen Ideen oder zusätzliche Gedanken da ausgedacht. Sie haben den Text, so wie er im Markus-Evangelium drinsteht, genommen und diesen Text verfilmt. Diejenigen von euch, die Zeit haben, der ganze Film, das ganze Evangelium, wie ein Hörbuch, nur mit Bilder, dauert 2 Stunden und 5 Minuten. Könnt ihr euch mal das anschauen, sehr gut gemacht, es war faszinierend, mit Jugendlichen kapitelweise das Markus-Evangelium uns nicht nur als Bild vor die Augen zu führen, sondern auch als Text zu hören. Für mich war das auch eine ganz spannende Erfahrung, weil es mir bewusst geworden ist, dass ich bei dem Text einiges übersehen habe. Es ist schon ein Unterschied, ob man den Text nur hört oder ob dieser Text auch als Bild präsentiert wird. Und eine Beobachtung, nur eine möchte ich mit euch teilen, eine Beobachtung war für mich erstaunlich, nämlich, dass Jesus Christus in der ersten Phase seines Dienstes nach seiner Taufe eine Menge Leute geheilt hat. Jesus war fast permanent am Heilen. Jesus hat geheilt, hin und wieder hat er gepredigt, und dann hat er geheilt. Und dann hat er die 5000 gespeist und dann hat er weiter geheilt. Und dann lief er auf dem Wasser und seine Jünger hatten Angst. Und egal, ob er menschliche, körperliche Gebrechen geheilt hat oder emotionale, tiefe Wunden geheilt hat, Jesus war die ganze Zeit am Heilen. Und ich habe mir die Frage gestellt, meine Güte, was magst du als Pastor? Wie lautet die Statistik bei dir? Und ich merke, ich predige viel mehr als das, was in den Evangelien geschrieben ist, das Jesus getan hat. Aber wie ist es mit der Heilung? Wie ist es mit dem Heilen? Ich möchte heute Morgen mit euch kurz über ein bestimmtes Thema nachdenken. Und das Thema lautet, eine Gemeinde, in der du Heilung erleben darfst. Eine Gemeinde, in der du Heilung erleben darfst. Ich sage bewusst nicht Gemeinde München-Nymphenburg, in der du Heilung erleben darfst. Ich hoffe, dass diese Gemeinde, in der du gerade bist, tatsächlich so eine Gemeinde ist. Und auch wenn du sie nicht so empfindest, wäre es für mich wichtig, die zweite Frage sich zu stellen, was können wir als Geschwister tun, damit diese Gemeinde, die wir Sabbat für Sabbat besuchen, tatsächlich eine Gemeinde ist, in der ich Heilung erlebe. Ich bin sehr froh, Jan, dass du das gesagt hast, dass die Gemeinde für dich gebetet hat. Wir können deine Krankheit nicht heilen, so wie Jesus sie geheilt hätte, wenn er hier gewesen wäre. Was wir tun können, ist Gebet. Und wir beten für den einen oder für den anderen. Und das ist auch eine Möglichkeit, an Heilung teilzunehmen. Ich habe heute Morgen ein Kapitel mitgebracht. Ein Kapitel aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 5. Und das Kapitel ist sehr lang. Ich werde das nicht am Stück lesen können, wobei es wahrscheinlich sinnvoll gewesen wäre, das zu tun. Ich habe nur einige Auszüge aus diesem Kapitel. Nur, was mir wichtig geworden ist, und warum ich dieses Kapitel heute Morgen mitbringe, ist, weil in dem Kapitel 5 im Markus-Evangelium 3 Heilungsgeschichten beschrieben wurden. Und als man die Heilungsgeschichten gelesen hat oder wenn man sie so liest, merkt man, dass 3 unterschiedliche Zielgruppen geheilt wurden. Es wurde ein Mann geheilt am Anfang, ist normal, in der damaligen Zeit stand der Mann ziemlich weit oben in der Hierarchie. Dann irgendwann sollte ein Kind geheilt werden, aber eine Frau war schneller als das Kind, weil das Kind zu Hause tot lag. Da wurde eine Frau geheilt. Und ganz zum Schluss heilt Jesus Christus ein 12-jähriges Mädchen, ein Teenager, wir würden heute sagen, ein Kind. Das heißt, alle Gruppen, alle Gendergruppen sind hier vertreten worden. Einmal ein Mann, dann eine Frau und zum Schluss ein Kind. Alle diese drei Personen haben etwas erfahren, was übernatürlich war. Alle drei haben etwas erfahren, was sie wahrscheinlich nicht erhofft haben, dass es möglich ist. Die Frau hat geglaubt, aber auch ihr Glaube hatte eine bestimmte Vorstellung oder hatte eine bestimmte Art, wie sie geglaubt hat. Darüber möchte ich auch einige Worte später verlieren. Und interessanterweise stehen alle diese drei Geschichten im Kontext von der Stillung des Sturms. Das ist die letzte Geschichte aus Kapitel 4. Spannenderweise, ihr merkt schon, ich habe den Film im Kopf, diese Kapitelaufteilung kam viel, viel später. Das Markus-Evangelium war am Anfang und alle anderen Evangelium sind am Stück geschrieben. Das heißt, es war ein Rollo und dieses Rollo wurde da ausgebreitet und man hat gelesen. Und wenn derjenige, der als Vorleser da gebeten wurde, aufgehört hat, da hat er aufgehört. Er hat nicht bei Kapitel 4, Vers 20 aufgehört, sondern er hörte auf, da wo er glaubte, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt aufzuhören. Nur diese vier Geschichten gehören zusammen, weil sie die vier größten Bedrohungen der damaligen Zeit darstellen. Markus möchte deutlich machen, dass Jesus Christus Herr ist über die vier größten Bedrohungen der damaligen Zeit. Jesus Christus ist der Herr über die Naturkatastrophen. Das ist die erste Geschichte, die letzte aus Markus Kapitel 4. Jesus Christus ist stärker als die bösen Geister. Das ist die erste Heilung von dem Gesarener, von diesem Mann, der in den Grabhöhlen gewohnt hat. Jesus Christus ist stärker als alle Krankheiten dieser Welt. Jesus heilt die blutflüssige Frau. Und schließlich, das ist die Krönung, die Champions League-Ebene, Jesus Christus ist stärker sogar als der Tod. Das sind so die vier größten Bedrohungen der damaligen Zeit. Und alle vier werden in einer Reihenfolge präsentiert und erzählt. Wir versuchen jetzt, die letzten drei uns vor Augen zu führen, weil sie mit drei Personen zu tun haben. Über die Stillung des Meeres können wir in einer anderen Predigt miteinander sprechen. Jetzt möchte ich die erste Person euch vorstellen. Markus Kapitel 5. Markus Kapitel 5. Und dort lesen wir gemeinsam die Verse 6 bis 7. Markus Kapitel 5, die Verse 6 bis 7. Als aber Jesus sah von Ferne, er ist dieser Mann, der besessen ist, er sieht Jesus von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, der Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Was willst du von mir, du Jesus? Das ist eine ganz spannende Frage. Stellt euch vor, Jesus Christus würde heute hier stehen. Leibhaftig, persönlich. Und wir würden die Frage stellen, was möchtest du von Jesus Christus? Stell dir vor, du hättest heute einen Wunsch frei. Am Ende des Jahres 2019. Du kannst dir eine einzige Sache wünschen. Ich will keine laute Antworten. Jeder kann seine Prioritätenliste jetzt im Kopf ein bisschen durchstöbern. Welchen Wunsch hättest du? Was würdest du dir heute von Jesus Christus wünschen? Wir können auch den Spieß umdrehen. Wir können die Frage andersrum stellen. Angenommen, Jesus wäre hier und uns die Frage stellen würde: Was will ich von dir? Was denkt ihr, welchen Wunsch würde er an dich, an mich, an uns allen äußern. Dieser Mann war besessen. Er war nicht nur besessen von einem Geist, vermutlich war er besessen von 6000 Geistern. Das ist so sein Name, Legion. Und ein Legion, ein römischer Legion, bestand aus 6000 Soldaten. Das heißt, der Mann war richtig tief gesunken, aber sehr tief. Und wie haben die Menschen damals versucht, dieses Problem mit dem Mann zu klären? Sie haben ihn isoliert, man stellt ihn unter Quarantäne und sie haben fette Ketten an seine Händen und an seine Füßen dran gemacht. Egal aber wie stark diese Ketten waren, der Text sagt uns, diese 6000 Geister waren stärker als die menschlichen Ketten, die ihn da angelegt wurden, und er hat die Ketten zerrissen. Ich frage mich manchmal, für welche Zielgruppe steht dieser Mann heute? Wir leben nicht in Afrika, wir leben nicht in Haiti. Ich hatte die Möglichkeit, vor 3-4 Jahren in Afrika zu sein, und da habe ich mich mit einem hohen Funktionär unserer Gemeinde, unserer Gemeinschaft zu sprechen. Und er sagte mir, Bruder Bonnef, es kann sein, es mag sein, dass ihr ein Problem mit dem Säkularismus habt, da in Deutschland, in dem reichen Europa. Aber wir haben ein großes Problem mit den Geistern. Und ich habe ihn so angeschaut und konnte nicht verstehen, was er meint. Und da hat er mir Pastoris erzählt. Vor nicht so langer Zeit, wahrscheinlich waren es 4-5 Wochen, normalerweise hier findet meine Bibelstunden statt, an diesem Tisch da, wurde ich aufgesucht von einem Mann. Und am Telefon wurde mir gesagt, pass auf, es kann sein, dass er besessen ist. Und ich habe mir gedacht, meine erste Reaktion war, du gehst auf keinen Fall alleine hin. Du nimmst unbedingt jemand anderen mit. Und da war eine zweite Person da. Und da hatte mir ein Video gezeigt, wie er auf dem Boden liegt und wie sich sein Bauch bewegt. Und mir ist bewusst geworden, da passiert etwas, was ich nicht beschreiben kann. Ich bin kein ausgebildeter Psychologe, ich bin kein Therapeut, ich bin ein ganz normaler Prediger. Mir ist bewusst geworden, da passiert etwas, was ich nicht einordnen kann. Nur in den letzten 12 Jahren, seitdem ich Pastor bin, ist mir ein einziges Mal so etwas passiert. Ich hatte den Eindruck, als ich den Film, die Verfilmung von Markus Evangelium gesehen habe, dass Jesus Christus fast täglich mit solchen Menschen zu tun hatte. Und dann hatte mir etwas erzählt von seinem Drogenkonsum, von seiner Drogenabhängigkeit, von der Sucht, die ihn jahrelang begleitet hat, seitdem er im Gefängnis war. Und ich kann euch sagen, mit Thema Sucht, da kann ich etwas anfangen. Weil ich weiß, dass wir alle in unterschiedlichen Formen, Ausformungen, heißt es so, in unterschiedlichen Ausformungen, in unterschiedlichen Ausmaß, die eine oder andere Abhängigkeiten haben. Nur in diesem Kontext, im Gemeindekontext, spricht man nicht über Abhängigkeit. Man spricht mit seinem Psychologen drüber oder mit einem Therapeuten, aber die Gemeinde ist nicht der Ort, wo man über Abhängigkeiten spricht. Und ehrlich gesagt, ich rede auch nicht über meine eigenen. Warum? Weil es mir bewusst ist, dass dieses Thema sehr sensibel ist. Eins ist mir aber klar, dass Abhängigkeiten oft wie eine Kette sich anfühlen, die mich an der einen oder anderen Stelle ausbremsen. Und wir sind als Gemeinde ein Spiegelbild dieser Gesellschaft. Da müssen wir sehr naiv sein, um zu denken, dass wenn es draußen Abhängigkeiten und Suchtverhalten da ist, in unseren Reihen so etwas nicht vorkommt. Überhaupt nicht. Es ist interessant zu sehen, wie Jesus Christus mit diesem Menschen umgegangen ist. Jesus hat ihm nicht neue Ketten besorgt. Und das finde ich faszinierend. Jesus konnte sagen zu seinen Jüngern und zu den Leuten da in der Stadt, ich werde euch mal Ketten besorgen, die kann er auf keinen Fall reißen. Da werdet ihr sehen, da habt ihr Ruhe mit diesem Mann für die nächsten Jahrzehnte. Jesus kam nicht mit neuen Ketten. Jesus kam mit einer Berührung, Jesus kam mit seiner heilenden Handlung. Und es steht da weiter in dem Text, als die Leute aus der Stadt gekommen sind, fanden einen Menschen vor sich, der gekleidet war, angezogen war und er saß da ganz vernünftig, ähnlich wie der verlorene Sohn. Das heißt, es wird eine Geschichte beschrieben in Anlehnung an anderen Texten aus den Evangelien, die wir heute als Neugeburt beschreiben. Und Heilung ist genau das, Neugeburt. Letztes Jahr hat mir ein guter Freund gesagt, Petko, wenn wir Erfolg haben wollen als Pastoren, müssen wir die besten Berater sein im Thema Sucht. Ich habe ihn so angehört und da hat er mir ein bisschen seine Geschichte erzählt und seine Erfahrung. Und ich sehe, dass in anderen Gemeinden, in anderen Kontexten oft neben einer Gemeinde da eine therapeutische Stelle eröffnet wird. Und ich finde das wichtig, weil wir mit der Theologie, liebe Geschwister, mit der Predigt, mit dem normalen Gebet nicht alle Themen und Krankheiten dieser Welt auffangen können. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wir müssen breiter denken. Wir müssen auch unser Potenzial ein bisschen erweitern und feststellen, dass wir in unseren Reihen Musiktherapeuten brauchen, wir brauchen Psychologen, wir brauchen Menschen, die die Bedürfnisse der Menschen um uns herum, aber auch unsere eigenen Bedürfnisse auf einem breiten Niveau auffangen. Jesus Christus geht weiter und plötzlich kommt ein Mann auf ihn zu und dieser Mann ist der Synagogenvorsteher. Und während Jesus Christus mit dem Synagogenvorsteher spricht, kommt eine Frau von hinten an Jesus Christus ran und möchte ihn berühren, weil sie seit 12 Jahren an Blutfluss erkrankt war. Extra Predigt allein über diese Geschichte, die Kraft der Berührung. Was mir bei der Frau im Kontext der Heilung auffällt, ist, dass diese Frau eine komplett falsche Vorstellung von Heilung im jüdischen, biblischen Kontext hatte. Habt ihr die Geschichte noch im Kopf? Was dachte sie? Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich heil. Das ist, Entschuldigung, typisch heidnisches Denken. Das hat nichts mit Bibel, mit Altem Testament zu tun. So haben die Heiden geglaubt, dass ein starker Mann, der die Kraft der Heilung besitzt, diese Kraft kommt aus ihm raus und die endet nicht nur bei seiner Haut, sondern wird auch weiter übertragen auf seine Kleider. Und die Frau war unrein, sie war kultisch unrein, ja. Und sie wollte auf keinen Fall Jesus an die Hand berühren oder irgendwo, wo die Haut noch zu sehen war oder zu berühren wäre. Sie sagte, ich will ganz dezent seine Klamotten berühren, sein Kleid. Wusste Jesus Christus, wen berührt hat? Natürlich wusste er das. Er hat gefragt, wer hat mich berührt? Nicht, weil er das nicht wusste, sondern damit seine Jünger einiges verstehen. Wusste Jesus Christus, was die Frau dachte? Definitiv. Was sagte zu ihr? Meine Tochter, mein Kleid hat dich gesund gemacht. Schaut nach. Was steht in dem Text? Was hat die Frau gesund gemacht? Dein Glaube. Und da muss ich sagen, an meine eigene Nase packen. Man redet nicht nur als Pastor, sondern als Geschwister reden wir mit unterschiedlichen Leuten. Und die Leute kommen zu uns mit ihren eigenen Konzepten, Weltbilder. Und ich muss sagen, Oft habe ich das in der Vergangenheit so gemacht, ich höre mir an, was die Person sagt und dann suche ich nach dem dogmatischen Fehler. Kennt ihr das? Wahrscheinlich nicht und besser so. Ich kenne es gut. Ich suche nach dem dogmatischen Fehler. Und da bin ich der Meinung, wenn ich diesen dogmatischen Fehler einmal beseitigt habe, ist alles safe, ist alles okay. Versteht mich nicht falsch. Dogmatische Fehler können auch, haben das Potenzial, dass Menschen in die Irre geführt werden. Gar kein Thema. Nur wenn jemand mit einer Krankheit zu Jesus Christus kommt, ist das Letzte, was Jesus Christus an dieser Stelle registriert oder kommentiert hat, die Dogmatik. Warum? Weil bevor Jesus Christus unsere Weltbilder und Denkvorstellungen sieht, er sieht unsere Bedürfnisse. Und den Satz möchte ich gerne wiederholen. Bevor Jesus Christus unsere Denkfehler sieht, und die haben wir alle, er sieht unsere Bedürfnisse. Und jeder von uns hat das Bedürfnis nach Heilung. Diese Frau kam von hinten, steht in dem Text. Sie wollte sich nicht outen. Und solche Menschen sind mir auch über den Weg gegangen. Menschen, die nicht zugeben wollten, dass sie von Jesus Christus geheilt werden müssen. Aus Angst. Ich weiß nicht, in München haben wir diese Zielgruppe nicht vor Augen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich weiß es, in meiner Heimat in Bulgarien habe ich vor etlichen Jahren mit jemandem, der aus einem muslimischen Kontext in die Gemeinde gekommen ist. Es gibt Gemeinden, die sich wirklich spezialisieren oder spezialisiert haben, mit Moslems zu arbeiten. Mit diesen Leuten muss man sehr vorsichtig arbeiten, weil ihr Bekenntnis zu Christus bedeutet für ihr Familienumfeld eine Ablehnung alles, was sie bis jetzt gehabt haben. Ihre Eltern stoßen sich ab, ihre Kinder sagen sich ab von ihnen und so weiter und so fort. Etwas, was wir uns oft nicht vorstellen können. Aber es gibt unterschiedliche Menschen auch in unserem Feld, die nach Heilung suchen, aber wissen, dass wenn sie das öffentlich bekennen, das Risiko für sie sehr groß wäre. Jesus Christus kommt zum Schluss in das Haus von Jairus hinein. Und spannenderweise, bis jetzt hatte Jesus immer die direkte Begegnung mit dem kranken Person, mit der kranken Person. Mit dem Besessenen hatte er eine direkte Begegnung. Mit der Frau hatte er eine indirekte, direkte Begegnung. Aber die Frau war da, auf jeden Fall. Das gestorbene Mädchen von Jairus konnte nicht Jesus persönlich aufsuchen. Und wer kommt zu Jesus? Ihr Vater. Wenn ein Vater um ein krankes Kind bittet, das kann sehr emotional sein. Und vor allem, Jairus hatte einiges zu verlieren. Ganz einfach, warum? Als Vorsteher der Synagoge durfte seine Tochter nicht sterben. Die Tatsache, dass sie gestorben ist, bedeutet, dass Jairus irgendwo eine geheime Sünde begangen hat. Das war die Denkweise der damaligen Zeit. Es kann nicht sein, dass du als eine geistliche Figur, die da vorne steht, es kann nicht sein, dass in deiner Familie etwas schiefläuft. Ich kenne diese Denkweise aus Bulgarien vor 20, 30 Jahren. In dem Moment, wo ein Kind eines Predigers sich gegen die Adventgemeinde entschieden hat oder nicht in die Adventgemeinde gegangen ist, war der Vater als Pastor stigmatisiert. Heute können wir uns das hier nicht vorstellen. Wir sagen, ja, die Kinder haben ihre eigene Wahl, aber die Eltern, die stehen auf einem anderen Blatt. Und das ist richtig so. Nur ich erzähle euch keine Märchen, ich erzähle euch Geschichten, die ich selber kenne. Und wenn das vor 30 Jahren in einem osteuropäischen Land so war, könnt ihr euch mal vorstellen, wie es war vor 2000 Jahren in Judäa. Da kommt der Synagogenvorsteher öffentlich zu Jesus Christus und bittet um sein Kind. Und die Leute kommentieren das. Vermutlich, steht nicht im Text. Ähnlich wie bei den blinden Jungen. Warum ist der blind, Herr? Wer hat gesündigt? Hat er gesündigt oder vielleicht seine Eltern haben gesündigt? Ratter, 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 ratter. Unser Gehirn kann sich nicht verabschieden einfach so von bestimmten Bildern und Vorstellungen, die wir haben. Und der Vorsteher kommt zu Jesus Christus, äußert seine Not, aber behält trotzdem ein bisschen etwas von seinem Vorstehersein. Er sagt, Rabbi, Lehrer, du kannst sie heilen, das weiß ich. Wenn du zu uns nach Hause kommst und die Hände auf sie legst, versteht ihr, der hat schon eine Checkliste. Der kommt in mein Haus, dann legt er die Hände auf. Er weiß ungefähr, wie Heilung geschieht. Aber wenn er das weiß, warum kann er seine eigene Tochter nicht heilen? Was sagt Jesus Christus zu ihm? Fürchte dich nicht. Glaube nur. Und allein wenn ich diesen Satz jetzt so vor euch ausspreche, kriege ich Gänsehaut. Weil ich auch meine eigenen Ängste habe. Und weil ich auch lernen muss, dass Glaube nicht nur ein theologisches Konstrukt ist. Und wenn man selber leidet und Glaube beweisen soll, ist eine Geschichte. Aber wenn man glauben soll, dass sein Kind wieder gesund wird oder gesund gemacht wird, vermutlich steht das auf eine komplett andere Ebene. Und hier geht die Geschichte gut aus. Es gibt eine Menge Geschichten, wo Kinder sterben. Und dann sagen wir selber, wir können nicht alles erklären. Wir wissen nicht. Wir haben nicht auf alles eine Antwort. Jesus Christus ist zu diesem Mädchen gegangen und hat sie wieder zum Leben erweckt. Er hat ihr eine zweite Chance gegeben. Und was ich faszinierend finde, er sagt an keiner Stelle, das Mädchen ist schuld, deswegen ist sie gestorben. Und keine Stelle des Vorwurfs an Jairus oder an seiner Frau, an keinster Stelle. Keine Frage, wer ist schuld oder warum ist das passiert. Jesus Christus erklärt bestimmte Dinge nicht, er handelt, er heilt. Und deswegen finde ich ihn faszinierend. In seiner Art. Nicht nur, weil er außergewöhnliche Kräfte besitzt und heilen kann, sondern er sieht auch die Bedürfnisse der Menschen hinter der Krankheit und hackt nicht rum und versucht nicht Salz zu streuen, da wo es sowieso wehtut. Eine Gemeinde, in der ich Heilung erleben kann. Einige von uns haben diese Erfahrung gemacht. Sie sind beschützt worden vor Dingen, die sie nicht beeinflussen können. Und an dieser Stelle möchte ich auch das Jahr 2020 in die Hände Gottes hineinlegen. Für alle Männer, für alle Frauen und für alle Kinder unter uns. Unabhängig davon, ob es dir bewusst ist, dass Gott dich heilen möchte. Unabhängig, ob du von hinten reingehst oder frontal Jesus Christus mit deinem Problem konfrontierst. Unabhängig, ob du betroffen bist oder jemand, der dir nahe steht und du ihn über alles liebst. Jesus Christus möchte heilen. Und wenn er heilt, da passiert eine Veränderung, die nicht nur den Geheilten betrifft, sondern sein ganzes Umfeld. Und das nennt man Verkündigung. Nicht mit dem Mund, nein, einfach dafür, dass wir da sind, als geheilte Menschen, geheilt von Gott. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. Gottes Segen und ein gesegnetes neues Jahr 2020. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir als Gemeinde heute an diesem letzten Sabbat vor dir stehen dürfen. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass du alles über uns weißt. Danke, dass wir Heilung von dir erfahren haben. Danke, dass du bereit bist, unsere Herzen, unseren Körper, unsere Seelen tagtäglich zu berühren, liebevoll zu berühren und zu reinigen. Vater, wir legen alles in deine Hand. Wir beten in diesem Moment für all diejenigen, die nah an uns sind. Menschen, die wir lieben. Menschen, die heute aus einem oder anderen Grund nicht da sind. Wir bitten dich, lieber Gott, um deine Gegenwart in ihrem Leben, die allein sie verändern kann und heilen kann. Bitte hilf uns als Gemeinde Nymphenburg im Jahr 2020 eine heilende Atmosphäre nach außen und nach innen auszustrahlen. Eine Atmosphäre, die Menschen anzieht, eine Atmosphäre, die Menschen hilft, so zu sein, wie sie sind. Und in der Veränderung und in der Begegnung durch dich etwas zu erfahren, was ihr Leben und ihre Zukunft nachhaltig verändert. In deinem Namen.